Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Moin, liebe Community, es ist schon wieder soweit. Heute ist Freitag, 12. Juni, also nicht Freitag, 13., sondern der Freitag, der 12. Juni. Und wir möchten euch zur Podcast-Folge 289 recht herzlich begrüßen. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema vor uns und ich nehme dieses Gespräch, ja, in dem Fall nicht mit einem Teammitglied von Triathlon Querbeet auf. Ich bin heute mal alleine. Aber ich habe umso spannender einen ganz, ganz tollen Gast und bei uns geht es heute um das Thema Mentaltraining. Ja, jetzt denkt ihr, jetzt muss der Herr Schröder, der ja auch Mentalcoach ist, immer Mentaltraining machen. Es geht gar nicht um das Mentaltraining im Moment an sich selber, sondern es geht, und ihr glaubt es nicht, es gibt eine Sport-Mental-App, SYNC, S-Y-N-C. Und da bin ich mal drauf und drüber gestolpert um und bei Dezember letzten Jahres. Und wie es dann so ist, und dann probiert man das aus und dann denkt man sich, Mensch, wer hat denn das programmiert und wer ist denn dafür verantwortlich? Und es ist kein geringerer als der Moritz Konsemüller. Und Geschäftsführer der SYNC-App, und ich möchte ihn gerne reinholen, bevor es dann doch nach, ich muss jetzt einfach mal gucken, wie viele Minuten, ich schon eine Minute 30, also nach 90 Sekunden möchte ich ihn doch endlich mal reinholen, und wir wollen heute ein bisschen über die Sportmental-App SYNC sprechen, was sie kann, was sie nicht kann, für wen sie geeignet ist, was sie für Tools hat, warum man so etwas entwickelt, interessiert mich einfach auch, und ob es, auch der Frage nachgehen, den Sportmentalcoach in Leibhaftigkeit als Person ersetzen kann oder was es damit auf sich hat. Deswegen begrüße ich, und aus einem ganz, ganz weiten Land, aber das werden wir gleich hören, ich glaube, das ist in der 289. Folge, der am weitesten weg wohnende oder daseinende oder wie das auch heißt, Gast. Moritz, wo bist du gerade? Ich begrüße dich erstmal recht herzlich zu unserem Podcast heute.
Hallo Michi, ja, schön, dass ich da sein darf. Ich sitze gerade in Tokio und freue mich riesig, mit dir die nächste Stunde verbringen zu dürfen und bin ganz gespannt über alles, was du mich fragst, und hoffe, dass ich ein bisschen was zur App, zum Mentaltraining, zur Sportpsychologie erzählen kann und hoffe, dass das ein großer Mehrwert für eure Community auf Dauer sein wird, und bin ganz gespannt auf das Gespräch.
Also Tokio ist ja schon ziemlich weit entfernt. Erzähl einfach mal, wie viele Kilometer sind das etwa? Ich weiß es wirklich nicht. 6.000, 7.000?
Oh, ich würde denken, noch ein bisschen mehr. Ui. Aber tatsächlich ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ich würde denken eher, dass es 13.000 oder 14.000 sind.
Okay, das haben wir noch nicht gehabt, da haben wir noch nie gehabt. Also wie ist das? Du bist der am weitest weg wohnendste im Moment Gast, den wir je hatten. Das ist schön. Ich möchte einfach mal in einer provokanten Einstiegsfrage beginnen. Ja, warum so viele, vor allen Dingen auch Triathleten an erster Stelle, so viel Kohle invest in ihr Material packen, von Fahrrädern jenseits der 10.000 Euro und so weiter. So viele Stunden mit ihrem eigenen Körper arbeiten, trainieren. Aber die wenigsten haben wenig Minuten Zeit, sagen wir mal in der Woche, zu investieren in einen ganz wichtigen Muskel, nämlich ihr Gehirn, das sogenannte Mentaltraining, um sich optimal auf die anstehende Belastung in einem Wettkampf vorzubereiten. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, der Hauptgrund dafür liegt vor allem, dass Mentaltraining und Sportpsychologie noch eine etwas neuere Disziplin auch ist im Vergleich zu körperlichen Training oder zu den üblichen Sachen, die man sich halt sonst mit Materialien eindecken kann. Und ich glaube, dass bei vielen Sportlern auch das Problem ist, dass man nicht genau weiß, was ist jetzt wirklich wirksam für mich, was könnte ich denn machen, wenn ich überhaupt wollen würde, wo finde ich Informationen zu dem Thema, selbst wenn Sportler gibt, die vielleicht gerne mit Mentaltrainer sogar auch arbeiten würden, wissen nicht genau, wo finde ich da vielleicht jemanden, der mir da weiterhelfen könnte. Und ich glaube, diese Mischung ist, ja, glaube ich, mit der Hauptgrund dafür, dass es halt bislang noch nicht weiter verbreitet ist, als es ohnehin schon ist. Und es gibt natürlich auch noch andere Themen wie Stigma, die damit auch noch einhergehen, dass vielleicht Sportler auch gar nicht wollen, dass man in diesem Bereich arbeitet, weil sie es nach wie vor als Schwäche vielleicht sehen. Ich denke, das sind so die Hauptthematiken, warum Sportler auch insbesondere bestimmt auch Triathleten vielleicht sich mit dem Thema noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Aber es bleibt dementsprechend natürlich auch für die, die es machen, bereits, oder ist es natürlich ein wahnsinniger Hebel, damit zu arbeiten. Gerade im Ausdauersport macht die Psyche natürlich auch einen großen Unterschied, wenn es darum geht, sich durchzubeißen, sich aber auch darauf vorzubereiten, Vorstartroutinen zu haben und so weiter und so fort. Und ja, das ist, glaube ich, so der aktuelle Zustand davon.
Also, du hast dich ja aufgemacht und deswegen werden wir gleich ein bisschen mehr über dich erfahren, dass du ein bisschen über dich jetzt gleich mal erzählst nach der Frage, die ich so gestellt habe. Du hast ja gesagt, hey, das kann man vielleicht ja auch in einer App, wo jeder das in der Hosentasche hat, in the Pocket sozusagen. Und da mache ich mich mal auf den Weg, eine sogenannte App zu programmieren mit meinem Team, der die Athleten unterstützen kann, mentale Stärke im Sport zu entwickeln. Und hilf uns mir einfach mal, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du machst und warum du das Thema mentale Gesundheit und Mentaltraining im Sport, wie du darauf gekommen bist, dann auch zu sagen, hey, ich bin eine Person, man kann mich buchen, so kennt man das ja. Ich nenne es mal so, du hast Klienten dann, die dich buchen, in Anführungsstrichen. Aber du hast gesagt, nee, ich habe viel mehr Bock, eine App zu programmieren, die das übernimmt. Hilf uns einfach mal, wie ist das gekommen? Wie bist du da hingekommen? Und wer bist du natürlich auch?
Ja, gerne. Genau, da würde ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Also genau, ich bin der Moritz Konsemüller, arbeite als sportpsychologischer Experte. Ich habe selbst Sportwissenschaften studiert, nicht Psychologie, und habe dann im Anschluss an meinen Sportmaster noch die Weiterbildung zum sportpsychologischen Experten beim ASP gemacht. Und damit, das ist so die Ausbildung, mit der man dann in Nachwuchsleistungszentren im Fußball arbeiten kann, in olympischen Stützpunkten im Bereich der Sportpsychologie. Also diese Zertifizierung wird benötigt, damit zum Beispiel Nachwuchsleistungszentren ihren Nachweis erbringen können, um Lizenzierungsauflagen zu erfüllen beispielsweise. Und genau, mein erster Arbeitgeber war dann Arminia Bielefeld, spielt nach wie vor in der zweiten Bundesliga. Da habe ich dann habe ich 2 Jahre lang gearbeitet im Nachwuchsleistungszentrum. Und genau, dort ist eigentlich auch so ein bisschen die Idee entstanden, an dem Thema auch per App zu arbeiten, was eigentlich den ganz trivialen Grund hat, dass man als Sportpsychologe da alleine für ja 150 Spieler verantwortlich ist und ich immer auf der Suche war, okay, wie schaffe ich es, meine Arbeit in dem Verein noch ein bisschen besser zu vervielfältigen? Welche Sachen kann man vielleicht einfach bereitstellen, ohne dass ich selbst daneben sitzen muss? Was gibt es für Möglichkeiten, ja, den Spielern einfach noch mehr Angebote zu schaffen in dem Bereich? Und so ist dann die Idee zuerst entstanden, einfach vielleicht Audios aufzunehmen, habe dann die selbst Übungen aufgenommen, selbst eingesprochen mit den Lieblingsübungen, die ich gemacht habe, den Spielern per WhatsApp zugeschickt. Und das waren dann so die ersten Schritte, sage ich mal, in dem Bereich. Und habe mich dann einfach auch aus technischer Neugier mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Das Ganze ist jetzt circa ja, 2,5, 3 Jahre her, mich mit No-Code-Plattformen auseinanderzusetzen und überlegt, wie kann ich vielleicht selbst eine App bauen. Und habe dann angefangen, selbstständig, auch während meiner Arbeitszeit hat mein Chef mir dann die Freiheit gegeben, so eine erste Plattform aufzubauen, wo ich einfach nur Audiodateien hinterlegt habe. Also es waren einfach Übungen, die ich selbst eingesprochen habe, die in der App dann da hinterlegt habe, und dadurch konnten die Spieler halt auch unabhängig von einem WhatsApp-Chat zum Beispiel auf verschiedene Übungen, die ich gerne mit den Spielern durchgeführt habe, darauf zugreifen, und das hat dann einen Anklang gefunden und ich habe dann immer mehr Übungen aufgenommen, und dann kam irgendwann noch das Spiel noch mit, dass AI deutlich besser oder sehr gut unterstützen kann, Skripte zu schreiben, inzwischen sogar halt auch genauso gut wie ich diese Skripte auch einsprechen kann, man dadurch sehr schnell auf einen großen Pool auch an Übungen kommt, indem man die Texte vorgibt und man dann halt auf die einzelnen Fälle gut maßschneidern kann. Und das ist so ein bisschen der Beginn von dem Ganzen.
Und was können wir uns, wenn jetzt jemand noch gar nicht, davon gehe ich im Moment ganz schön stark aus, ein Großteil der Community, das heute hört, hat sich mit Mentaltraining eigentlich noch gar nicht so richtig beschäftigt, denke ich mal. So kenne ich das auch aus meiner eigenen Trainerperspektive, wenn ich mit Athletinnen und Athleten arbeite. Wie ist das, was sind das für Übungen? Was können wir uns da vorstellen, die du dir eingesprochen hast? Also sind das beruhigende Klänge oder so? So denkt man ja immer irgendwie was oder Atemtechniken oder was sind das so? Was können wir uns darunter vorstellen? Einfach mal ein Beispiel nennen.
Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt auf jeden Fall auch die Entspannungsübungen. Es sind Klassiker dabei, wie Meditation, Happy Places, progressive Muskelentspannung, autogenes Training. Das wären eher für die Sportler nützlich, die vielleicht mit Nervosität stark zu kämpfen haben oder vor extrem wichtigen Wettkämpfen sind und starken Druck empfinden, kann man auch immer gut nutzen, um einfach gut einzuschlafen, mittags mal einen Nap zu machen, nach einem Spiel oder Training runterzukommen. Das ist aber dann halt nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was es sonst so gibt. Ansonsten, das, was in der App sonst auch vor allem noch zur Verfügung steht, sind Visualisierungen, um sich auf Wettkämpfe vorzubereiten, in verschiedenster Art und Weise, kommt dann auch ganz stark auf den einzelnen Sportler an oder auf die Sportlerin an, woran man gerade arbeiten möchte. Aber es gibt da zum Beispiel Visualisierungen, die man durchführen kann, indem man einfach einen perfekten Wettkampf sich dann vorstellt und visualisiert, um dadurch einfach ja Zuversicht und Selbstvertrauen für die kommende Herausforderung zu sammeln. Es gibt aber auch da ganz verschiedene Typen von Visualisierungen. Es gibt auch Visualisierungen, die sich damit stark damit beschäftigen, welche Hindernisse könnten auf mich zukommen, welche Strategien kann ich mir erarbeiten, dass man dann in so einer Visualisierung für
Im
sich
Vorfeld schon, ne?
Genau, sich damit auseinandersetzt, was kann passieren und wie kann ich dann das Problem lösen, was auf mich zukommt. Und diese Form von Sicherheit oder diese Form von Vorbereitung gibt dem Gehirn einfach ganz viel Sicherheit und das sorgt in aller Regel schon dafür, dass man dann auch entspannter und ein bisschen weniger Nervosität dann an den Start gehen kann.
Ich denke, wir werden auch gleich nachher nochmal sagen, was hat die App genau für Strukturen, dass man einfach mal versteht, wie du die Struktur dieser App gedacht hast und wo sie rauf hinausgreift. Da werden wir gleich nochmal einfach eingehen, aber du hast ja schon gesagt, dieses Imagination, das heißt einfach, dass man sich was vorstellt, ob es gut und ob schlecht ist. Beides erstmal völlig erstmal dahingesagt. Wir werden das im Verlauf dieses Gesprächs sicherlich noch ein bisschen noch präzisieren. Und ich glaube, also was mir halt einfach wichtig ist, dass du mal herausstellst, nachdem du mit den Jugendlichen bei Arminia Bielefeld gearbeitet hast in einem Leistungszentrum, dann hast du angefangen zu programmieren, hast du gesagt, hast dir das ein bisschen angeeignet und wie ist es dann weitergegangen?
Genau, die nächsten Schritte waren dann eigentlich so ein bisschen zu schauen, was ist so das Feedback von den Sportlern, die damit gearbeitet haben. Also am Anfang war es dann, wie gesagt, sehr fußballlastig. Dann habe ich halt geschaut, okay, die Sportler, mit denen ich dann gearbeitet habe, die hatten natürlich dann von mir auch Vorgaben oder zumindest Empfehlungen, wann man welche Übungen gut durchführen kann. Wenn jetzt aber dann ging es halt eher so weiter, okay, die App wurde dann ein bisschen weiterempfohlen im Freundeskreis hab dann selbst auch mit Leuten, Sportlern noch gesprochen, die ich kannte, denen ich einfach nur gesagt habe, hier, probier doch mal aus, ob dir die App überhaupt gefällt, ob du damit selbst arbeiten könntest. Und am Anfang kann man sich das Ganze so ein bisschen vorstellen, war das aufgebaut wie eine App wie Headspace oder Calm. Das war einfach eine Bibliothek an Übungen und der Sportler muss selbst reinkommen und oder Sportlerin muss in die App reinkommen. Und selbst entscheiden, welche Übung mache ich jetzt gerade. Und da ist, glaube ich, das größte Hindernis gewesen, dass es einfach, glaube ich, eine große Überwindung ist, selbst herauszufinden, was brauche ich eigentlich jetzt gerade selbst. Und das ist, glaube ich, das,
was tut mir gut.
Und was tut mir gut und was passt jetzt gerade in meine aktuelle Situation. Und das ist eigentlich unser USP, würde ich sagen, oder das, worin wir uns auf Dauer unterscheiden wollen, ist halt einfach dem User es so leicht zu machen, wie möglich in die App reinzukommen. Und anhand von einem recht ausführlichen Onboarding und anhand von ein paar Informationen, die wir kriegen, wie wann ist dein Training, wann ist dein nächster Wettkampf, auch um wie viel Uhr ist das, dass wir immer genau, wenn der User in die App reinkommt, genau die richtigen Übungen vorschlagen, die dann halt entsprechend passen. Sprich, wenn ein User, eine Userin in die App reinkommt, vor einem Wettkampf, dann ist die Übungsempfehlung an einem Tag eine ganz andere, als wenn man jetzt nach dem Wettkampf reinkommen würde, weil vor dem Wettkampf wäre es dann eher eine vorbereitende, eine, die vielleicht am Selbstvertrauen oder am Punkto Zuversicht oder Nervosität arbeitet. Da gibt es dann jeweils auch noch Abfragen, die gefragt werden und darauf aufbauend werden dann die genau richtigen Übungen empfohlen. Wenn man zum Beispiel angegeben hat, okay, heute um 16 Uhr ist Wettkampf und ich komme erst um 17 Uhr rein, dann weiß die App ja, okay, Wettkampf ist vorbei. Und dann geht es eher darum, zu reflektieren, zu schauen, was war gut, was war schlecht, vielleicht neue Motivationen aufzubauen und das Ganze dann so bestmöglich einzuordnen. Und das ist eigentlich so unsere Hauptmetrik. Wie schaffen wir es, bestmöglich die Übung so zu empfehlen, dass der User, die Userin eigentlich gar nicht mehr großartig nachdenken, was brauche ich jetzt, sondern die App weiß es besser als der User selbst. Das ist eigentlich so unser Hauptthema.
Naja, also kann man sich das so vorstellen. Also erstmal muss es ja, wenn ich mir das so ein bisschen logisch vorstelle, erstmal, was ist das für ein Sportler? Ist es ein Radsportler? Ist es ein Ausdauersportler? Ist es ein Mannschaftssportler? Also Radsport ist ein Ausdauersportler. Ist es ein Triathlet? Ist es in Anführungsstrichen ein Läufer, der einen wichtigen Marathonwettkampf hat? Ist es auch letztendlich eine Volleyballmannschaft, eine Basketballmannschaft? Ist es ein Golfer? Also ich glaube, da ist es erstmal schon mal klar, ist dann, fängt da die App an zu fragen, was bist du für ein Sportler, damit man sagt, okay, also für einen Triathlet ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man die und die Vorbereitung hätte, mental, aber für einen Golfer ist die wahrscheinlich ein bisschen, vermutlich in Nuancen anders. Deswegen frage ich einfach, wird das vorher abgefragt oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also im Onboarding ist es so, dass man angeben muss, welche Sportart man treibt. Dann, wie gesagt, die anderen Faktoren, die wichtig sind, sind vor allem Trainingstage, Wettkampftage, an welchen Themen möchte man arbeiten. Dann haben wir eine Art Fragebogen entwickelt, der einfangen soll, an welcher Thematik man am ehesten arbeiten kann, wo wir einfach dann für uns...
Sag doch mal Beispiele.
Da werden einfach, also im Endeffekt arbeiten wir da auf 4 verschiedenen Metriken. Zum einen ist das ein Sportler, der am ehesten jetzt gerade am Selbstvertrauen arbeiten sollte, möchte, im Bereich der Motivation, im Bereich der Zuversicht und im Bereich der Anspannung, Entspannung. Und das versuchen wir bestmöglich herauszuarbeiten im Onboarding, sage ich mal, zu schauen, okay, welche Thematik ist jetzt gerade am relevantesten in diesem Moment für den jeweiligen Sportler.
Und für den Wettkampf wahrscheinlich auch, für den entsprechenden Wettkampf.
Genau, und für den Wettkampf. Also das ist, würde ich immer sagen, das ist halt immer sehr spezifisch, weil wir können ja immer nie genau vorhersagen, in welcher Situation befindet sich der Sportler jetzt gerade. Ist es vielleicht ein Tag vor dem Wettkampf oder noch 10 Tage hin? Und das ist dann immer so vielleicht auch noch auch, also auch eine Hürde. Dadurch, dass dann angegeben wird, wann ist der Wettkampf, wissen wir es ja danach und können danach dann die Übungen entsprechend gestalten. Aber genau, wir versuchen im Onboarding eigentlich ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist jetzt gerade eigentlich wichtig und an welcher Thematik, was ist so die Kernthematik, an der gearbeitet werden soll. Und das vielleicht auch noch so zurückgreifend auf deine Frage oder auf die vorherige Frage, wie war dann so die Weiterentwicklung in der App? Wir haben dann am Anfang halt einen festen Pool an verschiedenen Sportarten gehabt und dafür haben wir dann auch im Kern verschiedenste sportspezifische Übungen erstellt. Und zum Glück hat sich AI im letzten Jahr so weiterentwickelt, dass wir jetzt eigentlich dann den Pool, den wir hatten, jetzt nach und nach immer breiter ziehen können auf ganz verschiedene Sportarten und eigentlich mit jeder Woche, mit jedem Monat ein bisschen was dazu packen an Tiefe, an Informationen, an Ausgestaltung der jeweiligen Sportarten, sodass jede Sportart im Endeffekt sich komplett zu Hause fühlen soll in der App. Allerdings, ne, ist es, glaube ich, offensichtlich, dass das eine gewisse Komplexität mit sich bringt, weil jeder Sportler hat ein anderes Wording für allein schon den Begriff Wettkampf. Im Tennis nennt man es Match, im Marathonlauf nennt man es Lauf, im Fußball nennt man es Spiel. Und man will sich natürlich auch da bestmöglich in den Audios abgeholt werden. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das bestmöglich individuell auszugestalten, sodass jeder User sich dann halt wirklich zu Hause fühlt.
Wenn jetzt jemand da überlegt, also der hat einen Wettkampf und wie viel oder welche Zeit zwischen dem jetzt Beginn mit dieser App und dem ursprünglichen Ziel, den Wettbewerb, ich finde Wettbewerb eigentlich viel schöner, wenn ich ehrlich bin, als Wettkampf, den Wettbewerb, man, ja, also so um die Wette sozusagen, wie viel vorher muss man anfangen? Eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Monate? Was wäre so für dich auch aus Sportmental-Sicht und als ausgebildeter Sportpsychologe, was wäre für dich da die bestmöglichste Zeit?
Ich glaube, dass das schon auch ziemlich individuell ist und hängt stark davon ab, wie viele Vorerfahrungen man vielleicht auch schon hat, mit welcher Intention man in den Wettkampf reingeht, wie die Zielsetzung des Sportlers oder der Sportlerin aussieht. Also es gibt da schon eine ganze Menge an verschiedenen Faktoren, die, glaube ich, da zu berücksichtigen sind. An sich würde ich immer dazu raten, es ein bisschen langfristiger anzugehen und das nicht als Last-Minute-Lösung sehen. Ich glaube, je länger man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, desto besser lernt man sich selbst kennen, desto eher hat man die Übungen herausgearbeitet, die dann wirklich bei einem helfen oder bei einem wirken. Das ist aber auch eine Sache, wo ich sagen würde, unabhängig von App oder ob jetzt in der Zusammenarbeit mit mir selbst, würde ich sagen, wenn ich einem Sportler oder Sportlerin 10 Übungen empfehle und am Ende des Tages eine für die nächsten 2-3 Jahre genutzt wird und die sich durchträgt, dann habe ich wahrscheinlich meine Arbeit richtig gemacht, wenn das dann die Übung ist, die wirklich hilft und gut ist. Und ich glaube, diese Übung dann für sich selbst zu finden und diese Routine dann für sich aufzubauen, das ist einfach so ein bisschen Trial and Error, dass man schauen muss, okay, was war gut, was war schlecht, vielleicht auch in welcher Situation hat mir was geholfen. Das sind so, glaube ich, die Erkenntnisse, die dann am Ende des Tages wirklich relevant sind und für die besten Ergebnisse in diesem Kontext sorgen. Aber ich würde schon sagen, auch wenn man jetzt nur eine Woche hat, kann man, glaube ich, in einer Woche auch in der App viel erreichen und viel lernen und auf jeden Fall einen ersten guten Schritt gehen und sich allein mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und sich überhaupt bewusst zu sein, okay, es gibt vielleicht Lösungen für eine Vorstart-Nervosität, es gibt vielleicht Lösungen für das Empfinden, was ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt habe, ist, glaube ich, schon auch eine Hilfe, weil alleine schon dieses sich in die Situation versetzt fühlen oder in die Handlung versetzt fühlen, okay, ich kann selbst konkret an diesem Problem arbeiten, ist, glaube ich, schon mal eine sehr gute psychische Entlastung, würde ich sagen. Und im besten Fall glaube ich, dass es oft, dass man das halt über einen längeren Zeitraum von ja mindestens einem Monat, eher 3, 6 oder 12 Monate betreiben sollte, bevor man dann wirklich intensiv sich mit der also intensive oder man auch dann wirklich Ergebnisse erwarten kann, die wirklich wahrscheinlich strukturell dann irgendwo auch sind und dann, dass man wirklich ein verschiedenes oder ein großes Repertoire an verschiedenen Übungen für sich irgendwie parat hat, weil das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen, ein großes Repertoire an Übungen, an Werkzeugen zu haben und dann damit auf die verschiedenen Situationen jeweils einwirken kann.
Was mich halt interessiert ist, du hast verschiedene Werkzeuge gesagt, wir haben ja schon zwei genannt, das ist ja einmal die Entspannungsübung, Meditation, hast du gesagt, da gehören sicherlich auch Atemübungen zu, da gehört was noch zu sehen Sachen, wenn wir, ich stelle mir immer so einen Werkzeugkasten vor, was ist in der App denn drin, warum möchte ich das jetzt so ein bisschen besprechen, damit die Leute, die jetzt vielleicht trainieren und sich den Podcast hören, so ein bisschen sich das vorstellen können, was da so drin ist, wie das so läuft, das ist mir halt einfach wichtig, wir können es jetzt ja nicht zeigen, weil wir kein Videopodcast machen und die Leute schauen sich das wie im Fernsehen an und wir haben da nebenbei jetzt ein Interview und dann auf dem anderen Bildschirm läuft dann das, dass die Leute das mit ihren Glotzkugeln, sage ich mal, sehen. Das ist ja nicht so, sondern wir müssen ja versuchen, durch Worte so ein bisschen diese Struktur herbeizuführen. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal fragen. Also ich mache diese App, die ziehe ich mir dann irgendwo runter von Google Play oder vom App Store, je nachdem, was ich für ein Handy habe. Samsung, sag ich mal, oder ein Android-Handy oder ein iPhone. Und jetzt wollte ich fragen, dann starte ich die und dann muss ich mich wahrscheinlich erstmal anmelden und so weiter. Und was passiert dann? Das würde ich einfach, dass wir mal so ein bisschen das einmal durchgehen, damit die Leute ein Verständnis dafür und sagen, hey, ich bin neugierig, will ich auch mal ausprobieren.
Ja, gerne. Was passiert nach dem Runterladen der App? Also man meldet sich erstmal an und dann beginnt der Onboarding-Prozess, den ich eben schon so ein bisschen versucht habe zu skizzieren. Also Name, solche Geschichten, Sportart vor allem, an welchen Themen möchte man arbeiten. Man macht dann so einen kleinen Selbsttest mit 24 Fragen, worüber man dann so ein bisschen eingeordnet wird, in welcher Kategorie man am ehesten arbeiten würde. Dann gibt es noch ein paar andere Abfragen, ob es auch wirklich spezifische Themen gibt, an denen man gerade aus eigener Perspektive schon irgendwie dran arbeiten möchte. Häufig bringen schon viele Sportler und Sportlerinnen eigene Themen irgendwie mit, dass die App weiß, okay, um diese Themen soll es dann weitergehen. Und sobald man dieses Onboarding dann hinter sich hat, soll der Einstieg so leicht sein wie möglich, weil es gibt dann eigentlich auf der Hauptseite, sobald man dann hinter der Paywall ist, also es gibt auch übrigens das vielleicht auch dazu, man kommt auf die Paywall, man kann dann ein kostenpflichtiges Abo abschließen, man kann aber auch einfach oben rechts auf das Häkchen klicken und dann gibt's auch eine kostenlose Version oder kostenlose Inhalte in der App, die man dann durchführen kann. Und sobald man dann hinter der Paywall ist, ist es eben so, man ist im Hauptscreen von der App und dann ist da eine große Kachel, wo einfach eigentlich recht groß drauf steht, Mentaltraining starten. Wenn man da drauf geklickt hat, dann wird man durch den eigentlichen Trainingsflow durchgeführt. Sprich, man wird da schon dann eigentlich auch eingeführt in, okay, je nachdem, was für ein Tag dann heute ist, wird dann auch schon direkt erkannt. Am ersten Tag ist es ein bisschen ein kleiner Sonderfall. Da wird man dann einfach nur erstmal begrüßt. Man wird so ein bisschen in das Thema mentales Training überhaupt erstmal eingeführt und auch die erste Audio ist eher ein bisschen erklärend, begleitend, was kann die App, was kann sie nicht. Man macht dann so eine ganz kleine erste Selbstempfindung, auch schon abhängig davon, was beim Onboarding rauskam, gibt es da verschiedene Wege, die man dann durchgeführt wird. Sprich, man macht eventuell eine erste kleine Achtsamkeitsmeditation, eine kurze Visualisierung oder sonstige, oder arbeitet vielleicht schon mit sonstigen Affirmationen oder solchen Geschichten, aber in ganz kleinen, kurzen Ausschnitten, sage ich mal, einfach nur um erstes Gefühl zu entwickeln. Und sobald man dann an Tag 2 in die App kommt und man wirklich seine Trainingstage eingegeben hat, seine Wettkampftage eingegeben hat, ist das ab da schon individuell. Also man öffnet die App dann am zweiten Tag, sage ich mal, ist wieder im Hauptmenü. Man kann wieder einfach nur auf Mentaltraining starten klicken und dann weiß die App ja aufgrund von dem Kontext, was ist heute angesagt, was wollen wir heute machen, und dann hat die App die Aufgabe, dich bestmöglich entweder auf das Training vorbereiten, wenn du noch davor bist, das Training nachzubereiten, wenn du danach bist, beziehungsweise gibt es natürlich auch trainingsfreie Tage, dann gibt es halt durchläuft man da oder an trainingsfreien Tagen ist es eigentlich in der Regel so aufgebaut, dass wir da einfach die Grundlagen von Mentaltraining vermitteln wollen, sprich, man kommt überhaupt zum ersten Mal in Berührung mit Atemtechniken, mit Visualisierungen, mit Selbstgesprächen, mit sonstigen Dingen, die es halt eben in dem Bereich so gibt. Und das soll dann einfach so eine progressive Lern-Session sein. Also an Tagen, wo man jetzt kein Training hat, ist es halt eben so, dass man da dann eben diesen Werkzeugkasten, dieses Repertoire aufbaut auf Dauer, was ich eben angesprochen habe.
Und wie lange, du hast gesagt, trainingsfreie Tage, wer bestimmt, wie viele Trainingstage man selber, derjenige, der User hat, selber, muss man das selber sagen?
Ein Wording-Fehler von mir gerade gewesen. Also man muss immer differenzieren, das ist bei uns intern auch mal schwierig. Es gibt zum einen halt den Trainingstag des Sportlers, also den physischen Trainingstag, und den Wettkampf. Und
ja, also
den genau, und die müssen hinterlegt sein. Und an physischen Trainingstagen gibt es dann halt eben angepasste Übungen. Und dann trainingsfreie Tage bedeutet einfach nur, okay, es gibt kein physisches Training, was an dem Tag stattfindet, und keinen physischen Wettkampf, den der Sportler hat. Sprich, es sind trainingsfreie Tage, aber an diesen trainingsfreien Tagen gibt es dann halt trotzdem Mentaltrainingsübungen in der App. Also es ist nur ein Off-Day vom Sportler selbst, und dann beschäftigt man sich dann da halt mit anderen.
Verstehe ich.
Ja, super. Genau.
Gut, dass du das nochmal gesagt hast, hatte ich ein bisschen anders verstanden. Und wie lange ist dann so eine Session Mentaltraining? Wie lange kann man sich das vorstellen im Schnitt? Eine Stunde, halbe Stunde, Viertelstunde, ich weiß es nicht.
Wir versuchen das so kurz und knapp wie möglich zu halten. Es dauert eigentlich keine Session länger als 10 Minuten mit 3-4 kleineren Ausnahmen. Das sind aber wirklich eher Edge Cases. Also eigentlich ist man nach 10 Minuten durch, man kommt in die App rein, man macht eine ganz kurze Abfrage jedes Mal, was gerade so der Stand ist. Daraufhin wird dann die entsprechende Übung erstellt oder die entsprechende Übung ausgewählt und empfohlen. Und dann hat man eine Übung, dauert in der Regel 5 bis 10 Minuten. Gibt ein paar Übungen, die dauern 2-3 Minuten länger, aber länger als eine Viertelstunde ist man eigentlich nie mit dem eigentlichen Trainingsflow beschäftigt.
Interessant. Mhm. Ja, ich vergleiche so Mentaltraining immer mit Athletiktraining, ne? Also ich schreibe das ja auch als Trainer rein, Athletiktraining, ne? Oder Krafttraining, 20 Minuten Oberkörper. Ja, wer macht es schon? So, weißt du, das sind nur 20 Minuten oder nur eine Viertelstunde. Und das kennt ja jeder, wenn er das mal selber macht, dann kriegt er plötzlich keine Rückenschmerzen mehr, dann hat er doch ein bisschen mehr Wumms in den Beinen oder ein bisschen mehr Haltung im Oberkörper oder beim Laufen oder auch beim Radfahren. Die Arme sind nicht mehr so schwer und die Schultern tun nicht mehr so weh und so. Aber trotzdem ist es ja auch hier, und das hast du ja auch schon festgestellt, Mentaltraining ist immer noch so stiefmütterlich behandelt. Wir haben es auch am Anfang schon gesagt, ja, die Leute stecken viel, viel, viel Fleiß und Schweiß, beides in das physische Training, wie du gesagt hast, das körperliche Training. Ganz viel Geld nehmen sie in die Hand für Material, gerade Triathleten oder auch mittlerweile Läufer mit ganz teuren Laufschuhen, weil die noch schneller sind und so weiter. Aber dieses Mentaltraining wird ja irgendwie noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wie siehst du das jetzt mittlerweile auch auf die Zugriffszahlen, die ihr habt, in Anführungsstrichen, oder Abonnements, die ihr, oder die Leute, die abgeschlossen haben, die Anzahl? Tut sich da was? Tut sich da was in der Gesellschaft? Dauert das noch ein kleines bisschen, bis das Thema Mentaltraining in den nächsten Jahren ein bisschen mehr oben auf der Agenda ist? Im Spitzensport ist es so. Ich glaube, kein Spitzensportler hat kein, sagen wir mal, Mentaltrainer, denn wenn es mal eng wird, kann man ja mal sich an den wenden sozusagen. Wie ist es bei euch? Hast du da eine Entwicklung festgestellt? Du bist ja schon 3, 4, fast 4 Jahre dabei, sagst du.
Ja, also das, was ich aus der App sagen kann, ist erstmal Folgendes. 70% unserer User haben noch nie sich voll mit Mentaltraining auseinandergesetzt, und ich glaube, dass das auch der Haupt-Use-Case von dieser App auf Dauer sein wird. Also ich glaube, dass der Mentaltrainer selbst oder der Sportpsychologe selbst, der wird im Spitzensport, glaube ich, auf Dauer nicht ersetzt werden. Und das ist auch auf jeden Fall nicht die Absicht dieser App, sondern ich glaube, dass es auf Dauer sogar noch mehr Mentaltrainer, noch mehr Sportpsychologen im Spitzensport geben wird. Oder das ist zumindest auch die Hoffnung des Ganzen. Eben weil Mentaltraining und Sportpsychologie so viel normaler durch solche Apps wie Sync werden soll und so viel mehr normalisiert wird dadurch. Und ich glaube, dass genau eben wir jetzt gerade auch dabei sind, eine ganz große Masse an Menschen auf Dauer erreichen zu können, die sich vorher sonst niemals mit diesem Thema auseinandersetzen würden. Und ich glaube, dass das einen ja schon auch zu einer Veränderung auf Dauer beitragen wird. Es ist aber trotzdem ja auch unabhängig von Apps und von AI und sonstigen Themen schon auch zu erkennen, dass es im Sport da ja zum Glück auch in den letzten 10 beziehungsweise 20 Jahren ein großes Umdenken gab. Es gibt Verpflichtungen für Nachwuchsleistungszentren im Fußball zumindest, Sportpsychologen anzustellen, in olympischen Zentren auch. Da gibt es Auflagen für, was super ist und dem ganzen Berufsfeld, glaube ich.
Um die mentale Gesundheit gerecht zu werden.
Genau, und dem ganzen.
Den Druck, den die auch alle haben, die Jugendlichen. Ne? Das muss man ja immer sehen. Teilweise sind das noch Kinderseelen. Wenn wir in Schwimmen reingehen oder in Kunstturnen, sind das oft auch Kinderseelen, die wir noch haben. Ne? Das ist ja so. Das sind ja keine ausgewachsenen, erwachsenen Leute, die noch ganz viel irgendwie Lebenserfahrung haben. Sagen, okay, das könnte ich irgendwie so erschlagen. Da habe ich schon mal die Erfahrung gemacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. Ja. Was ich auch festgestellt habe, nur mal so, weil du sagst, es wird immer mehr. Ich glaube, dass die Trainerschaft wird sich verändern. Also der Trainer heutzutage ist ja, er macht ja Programme, er ist ja Sportwissenschaftler, kennst du selber. Der macht Programme aufgrund von Daten. Das sind datenorientierte oder datenbasierte Trainingspläne. Da sagt er, ich habe jetzt ganz viele Daten vom Athleten gesammelt und je mehr Daten ich habe, desto mehr kann ich aus Trainerperspektive, das ist viel Erfahrungswissen auch natürlich, was der Trainer hat. Das ist ganz wichtig. Wir haben nicht nur Trainer, die alle Sportwissenschaften und studiert haben, alle Doktoren sind, sondern viele sind das ja über 30, 40 Jahre schon in diesem Sport tätig und machen das letztendlich aus Erfahrung, was sie dort gemacht haben, weil sie gute Erfahrung mit dem Programm und dem gemacht haben. Und ich glaube aber auf Deutsch gesagt, ganz, ganz langsam wird sich dieses Traineramt ein bisschen runter reduzieren, weil ich glaube, dass KI das übernimmt. Und dann fragten sich natürlich diese Trainer, die da jetzt in Anführungsstrichen viel Erfahrung haben, auch in Sachen Sport, ja, was bin ich dann noch für den Athlet, wenn ich bei Chat eingeben kann, mache mir einen Trainingsplan für die nächsten 5 Monate für da und da und das Ziel. Und so schlecht sind sie ja gar nicht. Und wenn wir bedenken, dass das jetzt immer mehr wird, immer perfider, immer mehr ausgereift wird, dann ist ja schon die Frage, was passiert mit uns Trainern? Auch ich denke mir das. Und dann ist es, glaube ich, genau das, was du sagst. Dann brauchen wir diese Mentaltrainer, die im Grunde genommen das übernehmen. Und da könnte die Sync-App, obwohl es kein Mensch im Moment ist, erstmal helfen. Und ich glaube, das wollte ich dich halt fragen. Wenn dann sich das Traineramt, der Trainer, die Tätigkeit sich ändert durch KI, der dann mehr für die Gespräche und für das Mindset zur Verfügung steht als Sportpsychologe oder als Psychologe oder als Trainer oder als Mentalcoach, also Mentaltrainer oder Mentalcoach ist das Gleiche, und die Sync-App kann, ja, du hast gesagt, die App kann viel, aber sie kann nicht alles abdecken. Das heißt, dann würde ja sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Sync-App erstmal den Athleten trainieren, dass er schon mal offen ist im Mindset, dass er sagt, hey, das hat gefruchtet und so weiter. Und dann könnte doch, so denke ich mir das später, der Trainer dann das weiter übernehmen? Oder ist das falsch, was ich so denke? Weil der ist ja irgendwann auch durch KI ein bisschen überflüssig in seinen sportwissenschaftlichen Dingen.
Genau, also ich glaube, dass das am Ende des Tages eher ein Hand in Hand sein wird, als dass Trainer an sich überflüssig sein werden, wäre zumindest jetzt gerade mein Gefühl des Ganzen. Ich glaube, der Trainer wird dadurch besser. Ich glaube, das ist das viel, viel Spannendere dabei. Ein Trainer, der sich vielleicht, weil ein Trainer sich wahrscheinlich, je nachdem, wie er sich fortgebildet hat, vermutlich in jedem Bereich irgendeine bestimmte Form von Expertise hat und die Expertise durch AI und das zusätzliche Expertentum dadurch, Weiterbildung oder halt das zur Verfügung stellen, einfach davon, sich, glaube ich, in noch mehr Bereichen auf Dauer selbst wohlfühlt, selbst dafür mehr Verständnis hat und selbst darin dann auskennt und einfach seine eigene Arbeit, genauso wie ich, glaube ich, auch damit angefangen habe, noch besser zu reproduzieren, es mehr Leuten zur Verfügung zu stellen, noch mehr auf den Punkt zur Verfügung zu stellen, einfach schneller und besser sein Wissen teilen kann und ja, einfach, glaube ich, dann dadurch einfach eine gute Symbiose entsteht auf Dauer aus, okay, das eine ist halt vielleicht eine Form von repetitive Arbeit, die immer wieder gleichmäßig durchgeführt werden kann, wie zum Beispiel jetzt auch eine Mentaltrainingsübung. Das ist ja total gut, dass man dann einfach, anstatt dass jetzt ein Sportler irgendwie bei einem Mentaltrainer sitzen muss, reicht ein Handy und man kann es sich anhören. Aber wenn es dann vielleicht um tiefergehende Sachen geht, die eine App ja auch gar nicht abbilden kann, also die Daten, die wir sammeln, also ist ja alles, das Wichtigste für uns sind natürlich Daten. Je besser die Daten sind, desto besser können wir die Übung erstellen und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch, und das wird vermutlich auch noch einen langen Zeitraum bleiben, ja auch immer wieder Sachen im Leben eines Menschen, die dann vielleicht das Handy nicht weiß, sei es jetzt der, hast einen neuen Trainer, bist gerade im Abstiegskampf, was auch immer. Natürlich sind das auch Daten, die man theoretisch auf Dauer irgendwie abgreifen könnte, dass das die App automatisch weiß, zumindest irgendwie sowas wie ein Trainerwechsel oder Abstiegskampf oder wichtiges Turnier. Zumindest im Spitzensport wäre das möglich und ist auch eine Idee, die wir haben, um es dem User noch leichter zu machen und wir noch besser darauf eingehen können. Aber ich glaube, alles, was dann in diese Richtung geht, was passiert vielleicht hinter dem Sportler gerade im Privatleben? Solche Geschichten. Ich glaube, dafür ist dann der Mensch und der Trainer dann immer noch die Erstbezugsperson. Und wenn sich dann da Trainer in diesen Bereichen wie Mentaltraining und Sportpsychologie besser auskennen, vielleicht selbst doch mehr Tools an der Hand haben, dann glaube ich, dass das eher den Trainer stärkt, als es ihn schwächt.
Also ich glaube auch, dass diese App halt absolut erstmal ein Bindeglied sein kann, dass es Sportler gibt, die sich da erstmal mit beschäftigen. 70% haben sich ja nicht mit beschäftigt, sodass die Ressourcen, die sie ja noch haben, ohne dass man viel mehr Radfahren, Laufen oder was ich beim Golf irgendwelche Schläge machen muss oder beim Tennis irgendwelche Rückhandübungen oder was weiß ich, was man sich da verbessern möchte, dass man durch diese Art von 10 Minuten sich ja ganz stark eigene Ressourcen nochmal, die ja versteckt sind im Grunde genommen, in sich selber, in seiner Persönlichkeit, nach außen kehren kann und dadurch eine Leistungssteigerung auch hat. Oder auch eine, wie soll ich sagen, auch ein, wenn, eine Erleichterung hat, wenn man zum Beispiel sehr aufgeregt ist. Wettkampfangst, das haben ja eigentlich alle, auch alle Schauspieler oder Leute, die auf der Bühne stehen oder Leute, die Musik machen, wenn die ins Konzert gehen, sind die tierisch aufgeregt. Also ich glaube, auch solche Sachen ist ja menschlich und da kann für mich die Sync-App auf jeden Fall erstmal die erste Priorität spielen. Und dann hast du gesagt, ja, und dann gibt es halt danach noch Dinge, die halt eine App nicht abbilden kann. Oder hat die da, also ist da irgendwo ein Punkt, wo du sagst, nee, hier muss ich selber, Moritz, auch als Person eingreifen und einen Athleten abholen, wenn er sich an mich wendet? Oder kannst du sagen, nö, die App ist in Zukunft so gut, das reicht aus?
Ich glaube, dass alles, also zum einen glaube ich, dass es da schon auch, je nachdem, über welche Thematik man jetzt im Einzelnen spricht, da starke Abgrenzungen gibt, wo ist jetzt der Mensch besser, wo ist vielleicht eine App oder eine AI auf Dauer besser. Ich glaube, alles was repetitiv ist, was Übungserstellung, was Übungen anhören, natürlich auch was Reflexion und so eine Art Journaling und sowas alles angeht und dass man sich halt Übungen erstellt selbst und dann wirklich dieses klassische Mentaltraining sind, da würde ich sagen, eine App ist da besser als der Mensch, weil es einfach besser zur Verfügung steht, schneller zur Verfügung steht, in den genauen Situationen zur Verfügung steht, wo man es halt eben braucht. Wenn es jetzt aber um Themen geht, die zum einen in irgendeiner Form eine medizinische Relevanz bekommen oder vielleicht auch mit tiefergehenden Traumata zu tun haben, mit ganz tiefergehenden Ängsten, mit vielleicht vergangenen Situationen oder Misserfolgen, die genau Glaubenssätze, die ganz, ganz tief gehen, dann kann eine App da vielleicht, also zumindest bei sowas wie Misserfolgen, vielleicht einen ersten Schritt Richtung Aufarbeitung geben und das kann man damit bestimmt auch gut besprechen und im ersten Schritt vielleicht reflektieren. Aber alles, was medizinisch ist, ist sowieso auch halt ein Thema. Da hört dann eine App halt irgendwo auf zu wirken. Also die AI, die wir da eingebaut haben, bricht dann auch solche Dialoge automatisch ab und geht dann auch nicht weiter. Also wir haben da verschiedene Szenarien, die besprochen werden können. Es gibt aber auch seine Grenzen. Hat auch allein schon rechtliche Gründe, dass man das dann damit gar nicht machen darf. Es sei denn, man hat in irgendeiner Form ein medizinisches Produkt entwickelt oder so, was wir auf jeden Fall nicht haben, sondern bei uns geht es halt eher um dieses Kernthema mentales Training. Und sobald halt, wie gesagt, Themen, die außerhalb davon liegen, würden die dann da auch nicht besprochen werden und sollen auch nicht besprochen werden. Das wird auch in dem Kontext so bleiben. Wie gesagt, alles, was so Misserfolg ist, ist das vielleicht ein guter erster Anstoß. Es gibt aber auch bestimmt da noch ganz viele Themen, wo der Austausch mit einem Mentaltrainer, Sportpsychologen auch wahnsinnig hilfreich sein kann, einfach weil man mit einer, genau, einfach weil man in einem Gespräch dann doch auch vielleicht immer andere Sachen aufarbeiten kann, als jetzt, wenn man einfach nur in einem Chat steckt.
Und sag mal, wenn du jetzt so das eure Entwicklung siehst und die Entwicklung im Vorwärtsgang sozusagen, sind wir nun im Hier und Jetzt. Ich kenne die App ja, ich benutze sie ja auch im Hier und Jetzt. Wo werdet ihr euch in Zukunft sehen, in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, egal, also in den nächsten Zeit T, die ich ja gar nicht mehr näher definiere. Wo soll es hingehen, die Reise? Das würde mich schon interessieren. Also welche Vision habt ihr?
Also ich glaube, der wichtigste Aspekt für uns wird sein, wie schaffen wir es wirklich immer genau in dem Moment, wenn der User reinkommt, die beste Übung zu entwickeln. Ich glaube, das wird noch ein Prozess sein, an dem wir auch noch ein bisschen arbeiten werden, weil es einfach darum geht, wie schaffen wir es wirklich, die Daten jeweils immer so perfekt zu ordnen, dass sie wirklich immer genau das perfekte Ergebnis erzielen. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg, glaube ich. Und es funktioniert schon ziemlich gut. Und ich glaube, dass wir da, ich kenne zumindest keine App, die das besser kann als wir in dem Kontext. Würde ich sagen, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube aber, dass da mit ja noch besseren LLMs, mit noch mehr Daten, die wir vielleicht einsammeln können, mit noch mehr Hintergrundinformationen, die wir theoretisch haben könnten, wie zum Beispiel
über den Klienten sozusagen, über den User.
Über den User, Aufstieg, Abstieg, welches Turnier und so weiter und so fort. Oder vielleicht im Kontext Ausdauersport kann man sich in irgendeiner Form eine Kooperation mit Strava beispielsweise theoretisch machen und dann auf die Daten zugreifen, dass man halt genau weiß, okay, gerade war ein Training, dann brauchst du es da nicht extra eingeben.
Hartes Training, genau.
Und dann könnte man diesen Kontext noch automatisch in die Übungen mit einweben. Solche Sachen sind wahnsinnig interessant. Dann sehe ich da auf jeden Fall auch noch ganz viel Möglichkeiten im Bereich. Also jetzt gerade ist es ja auch zum Beispiel der AI-Chat ist jetzt gerade ja auch in den Chat. Man kann dann da sein Thema gerade reinschreiben.
Ganz genau, ich habe es auch schon gemacht, genau. Man kann ihn auch reinsprechen, nur für euch, wenn ihr nicht tippen wollt, könnt ihr auch ganz normal in der Sprachfunktion, Diktierfunktion euch den Text einfach diktieren und dann finde ich ganz, ganz charmant eigentlich, damit man das auch ein bisschen schneller kann.
Genau, ja, und da kriegt man jetzt ja einfach am Ende des Tages eine Visualisierung, die dann auf den Wettkampf vorbereitet und da kann man jetzt auch schon so viel Kontext reingeben, wie man möchte und die Übung wird dann genauso aufgebaut, wie man das jetzt dann gerade für sich haben möchte. Also wenn man eine ganz, ganz individuelle Übung haben möchte, wo man selbst Kontext noch zusätzlich reingeben möchte, dann muss man in den AI-Coach gehen, das ist der Button unten links in der App, dann kommt man dahin, kann mit der AI schreiben und kann sich dadurch dann eine perfekte Visualisierung genau auf seinen perfekten Use Case mit
also
eigenen
Beispiel so, ich möchte in Rot starten und da habe ich schon ein bisschen Schiss, wenn die Wechselzone so voll ist und da brauche ich jetzt eine wahnsinnig gute, Reality, also so eine Regieanleitung, nenne ich das einfach mal, dass ich mal schon mal den Film mir schon mal in Anführungsstrichen imaginär anschaue. Ist das richtig? So kann ich mir das so vorstellen?
Genau, also genau diese ganze Information kann man dann in den Chat super reinschreiben und und der Chat will dann wirklich deine Informationen, die du gerade in dem Chat geäußert hast, in die Audio schon mit aufnehmen und in dem sonstigen Haupttrainingsplan sind es dann halt sonstige Sachen. Wir wissen ja nicht genau, wo du jetzt starten möchtest und so weiter und so fort.
Genau,
und deswegen, falls man, also die bestmögliche individuelle Visualisierung kriegt man in dem AI-Couch, den man halt selbst spielen muss. Und Thema Zukunft, da würde ich halt sagen, glaube ich, dass man da halt auch solche Geschichten bauen kann, wie dass man halt einfach eins zu eins mit dieser AI sprechen kann, dass es sich so anfühlt, als wenn man jetzt gerade mit einem Mentaltrainer sprechen würde, der dann einfach im Dialog, genauso als wenn ich jetzt mit jemandem arbeiten würde, halt einfach die perfekte Visualisierung aufbaut und das Ganze in Realtime hinbekommt. Ist man jetzt gerade noch ein bisschen von entfernt, weil es einfach noch nicht perfekt möglich ist. Die Stimmen, die das gerade so bieten, hören sich noch ein bisschen nicht echt genug an. Ich glaube, dass die Stimmen, die jetzt gerade insbesondere im AI-Chat und in den ersten Tagen in der App drin sind, sind aus meiner Sicht nicht wirklich zu unterscheiden von der realen Stimme und bieten da, glaube ich, das bestmögliche Erlebnis. Und auf Dauer wird es, glaube ich, eher so sein, dass zumindest die Möglichkeit da sein wird, einfach mit der AI zu sprechen, die ja eben auch, das ist, glaube ich, auch ein oder da sehe ich uns, unsere App auch dann ein bisschen besser positioniert im Vergleich zu generischen LLMs oder Apps wie ChatGPT oder Gemini. Wir haben dann nämlich trotzdem ja noch die Informationen aus der App über den Sportler, welche Themen anstehen, welche Sportart da ist und können dann, glaube ich, ein besseres Coaching-Erlebnis ermöglichen als generische AI-Apps. Und das ist, glaube ich, eine recht vielversprechende Aussicht, glaube ich, weil ich glaube, dass wir dann halt das bestmögliche Erlebnis bieten können. Sprich, auf Dauer bei mir halt eben auch, dass in der App ja halt eben nicht nur solche Visualisierungen und solche Sachen stattfinden, sondern halt noch der letzte Punkt, sage ich mal, auch irgendwo erarbeitet wird, nämlich wenn ich jetzt über einen langfristigen Zeitraum mit einem Sportler oder Sportlerin zusammenarbeite, dann würde man auch Sachen erarbeiten wie, was sind deine Stärken, was sind deine Mantras, einfach um diese Sachen parat zu haben für so eine Visualisierung, für den Moment, wo du es eben brauchst. Und genau diese Basics sollen eben auf Dauer auch rausgearbeitet werden und dann eben halt auch in diese Übungen mit eingearbeitet werden, sodass sich halt jede Übung wirklich wie deine Übung anfühlt. Und genau, ich glaube, da ist da noch auf jeden Fall gerade noch Potenzial nach oben ist, das noch besser hinzubekommen und noch individueller hinzubekommen. Und auf Dauer kann man was natürlich dann auch noch mit Variables wie Apple Watches und so weiter und so fort verbinden. Vielleicht eine Art von ein Coaching-Buddy, der halt noch präsenter bei dir in irgendeiner Form ist. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, die noch auf einen zukommen können. Vielleicht so dann auch vielleicht körperliche Werte sogar mit einfließen lassen und darüber dann zu schauen, okay, was brauchst du jetzt gerade?
Na klar.
Sehr viele spannende Dinge, glaube ich, die da sind.
Und wie kann man sich das vorstellen? Ist ja klar, derjenige fragt auch, was kostet mich sowas? Einfach nur mal so, wenn der jetzt wirklich das Abo bezahlt, wie lange ist das Abo oder ist es kein Abo? Ist es nur eine Lizenz von x Monaten? Wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also die bezahlte Version kostet 15 Euro im Monat und 59 Euro für 6 Monate und 99 Euro im Jahr. Es gibt aber auch eine kostenlose Version, mit der man auch die Grundzüge des AI-Coaches zum Beispiel nutzen kann. Dann erstellt dir dieser AI-Coach aber halt eben keine perfekte Audio in dem Chat, sondern gibt dir nur ein Skript, was du dir durchlesen kannst und dann selbst durchführen kannst. Es gibt dann noch Abgrenzungen zwischen wie viel Trainingsflows kannst du durchlaufen oder ist die ganze Bibliothek freigeschaltet oder nicht. Das sind so die Abgrenzungen dann halt zwischen der kostenlosen und der bezahlten Version kann man natürlich halt alle Funktionen nutzen.
Also im Jahr 99 Euro macht im Monat, wenn ich das durch 12 teile, naja, ein bisschen mehr als 7 Euro oder 8 Euro.
8,33 sind es, glaube ich.
Genau, also 8 Euro und ich sag mal für 8 Euro, also ein Keramiklager kostet ein bisschen mehr als 8 Euro im Monat, wenn man das hat. Also gut, ich will damit Folgendes sagen, ich will so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit widerspiegeln. Also ich denke, da sollten wir auch nochmal drüber diskutieren oder beziehungsweise nochmal einen Aufruf sozusagen starten oder zumindest das Mindset öffnen der Leute, dass Mentaltraining doch echt sau wichtig ist. Es ist doch egal, Mentaltraining, ob ich das für einen Sport mache oder ob ich es letztendlich auch im Beruf mache, wenn ich da unter Druck stehe oder wenn ich, selbst wenn ich nach Feierabend einmal in meinem Leben den Sprint gegen meinen komischen anderen Buddy gewinnen will und einmal schneller im Ortsschild sein will als er oder versteht ihr draußen, es ist einfach nur Mentaltraining beziehen wir immer ganz, ganz, ganz viel auf diesen Sport und das ist auch eine Sport-Mental-Trainings-App, das wissen wir, klar, Sport-Mental-Training. Aber ich glaube, dass dieses, wenn man es schafft, wenn man sehr intensiv Sport auch im Amateurbereich, ich habe das ja mal vor ein paar Folgen gesagt, das ist der Amateurprofi. Wenn der Amateurprofi auch sehr intensiv Sport macht und jeder Amateursportler definiert sich seine Ziele, sein eigenes. Der eine will einmal Kreismeister werden und einmal will er die Vereinsmeisterschaft gewinnen. Das ist wie für einen anderen ein Olympiasieg. Ich will da auch gar keine Hierarchie, das muss jeder selber wissen. Aber ich glaube, vielleicht siehst du das ähnlich, Moritz, dass die Leute irgendwie ein bisschen mehr aus dem Gebüsch kommen sollen, weil wenn sie in dem Sport Mentaltraining sind, können sie auch die Atemtechnik nehmen, wenn sie zum Beispiel, ja, ich habe es jetzt zum Beispiel gemacht bei Trauerfällen, ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, ey, scheiße, ich habe da jetzt so einen Kackgang da vor mir, Beerdigung des eigenen Vaters, das ist ja auch nicht so eine Haribo-Geschichte da, wo man dann irgendwie in den Urlaub fährt, sondern das ist ja auch eine Kackgeschichte. Dann sage ich immer, dann habe ich so ein Mental, aus dem Mentalcoaching auch so eine Sache, dass ich mal dann einfach selber mir eine Reflexion erlaube, dass ich mir vielleicht schon mal vorstelle, wie könnte so eine Beerdigung ablaufen, ich kenne diese Gegebenheiten schon, das heißt, ich kann ja eigentlich das, was ich im Sport Mentaltraining lerne, alles auch auf mein normales, in Anführungsstrichen, Leben neben dem Sport übertragen und kann da mal eine Atemtechnik, wenn ich aufgeregt bin oder ich habe ein kleines Vorstellungsgespräch oder ich habe da einen neuen Chef und ich muss mir das erste Mal vorstellen, dass man da schon so die ganzen Routinen, die man dort durch das Sport-Mentaltraining erlernt hat, auch auf das andere Leben ummünzt. Und deswegen ist es so wichtig, und das siehst du hoffentlich auch so, dass die Leute wirklich sagen, das ist ein Mentaltraining heutzutage, gibt mir ein gutes Standing in allen Lebensbereichen.
Ja, also definitiv. Ich glaube, dass das Zauberwort dabei ist dann so psychische Resilienz und mentale Resilienz.
Ja, genau. Ich wollte es bewusst nicht nehmen, dieses Wort. Bewusst nicht. Okay. Weil es ein Modewort ist. Ah, bist du nicht resilient, da musst du deine Resilienz erhöhen, ja. Und so, ja, ich wollte es bewusst. Ah, cool, aber du hast den Ball aufgehört. Dankeschön, liebe Leute, das war nicht abgesprochen. Ja, also das Thema, ich wollte es im gesamten Podcast, ich habe es jetzt nicht gesagt, aber ich sage es trotzdem, dieses Wort Resilienz, ja, was so ein Modewort ist, ja, der Politiker muss ja auch resilient sein gegen das Volk und so weiter, damit da nicht irgendwie was, was ich passiert. Ja, erzähl mal, Resilienz aus deiner Sicht. Jetzt ist ein bisschen persönlicher.
Auch wenn es vielleicht eine Modeerscheinung ist, ist es, glaube ich, eine Modeerscheinung, die trotzdem auch in vielerlei Hinsicht seine Relevanz und seine Richtigkeit hat. Weil ich glaube, das Wort im Kern bedeutet einfach nur, dass man sich halt als Mensch gegenüber Negativereignissen und Rückschlägen erwehren kann. Und das ist, glaube ich, unfassbar wichtig und kommt, glaube ich, in ganz vieler Hinsicht deutlich zu kurz, weil es gibt einfach halt viele Situationen, auch im normalen Leben, in sonstigen Situationen, wo vielleicht nicht alles nach Plan läuft und mit dem man sich dann trotzdem auseinandersetzen muss und trotzdem dann schauen muss, okay, wie macht man dann weiter und wie, ja, genau. Und ich glaube, dass man da ein Gefühl entwickelt, okay, was sind Strategien, auf die ich mich trotzdem verlassen kann, was sind Strukturen in meinem Leben, auf die ich mich trotzdem verlassen kann, würde ich sagen, macht einen halt dann eben in dieser Hinsicht resilienter, auch wenn es eine Modeerscheinung ist und bestimmt auch ein bisschen zu viel in manchen Kontexten verwendet wird. Ich glaube, dass der Kontext, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, genau der richtige dafür ist. Und das vielleicht noch als kurzen Anschluss dazu, du hast ja eben auch gefragt, in welche Richtung soll es auf Dauer auch gehen mit der App und mit dem ganzen Thema. Ich kann mir auch wahnsinnig gut vorstellen, hängt davon ab, wie gut wir jetzt im Bereich des Sports verfangen und wie gut das auf Dauer so angenommen wird und wie gut man da in diesem Bereich skalieren kann und wachsen kann, kann ich mir doch eben sehr gut vorstellen, dass man halt auch eben in ganz andere Bereiche des Lebens vordringen kann. Es gibt wahnsinnig viele Situationen außerhalb des Sports, wo man halt, was du gerade schon angesprochen hast, vielleicht mentale Stärke oder Unterstützung braucht, sei es jetzt Vorstellungsgespräch, vielleicht eine wichtige Klausur, vielleicht ein wichtiger Vortrag. Und ich glaube, dass man auch da in ganz verschiedenen Berufsgruppen wahnsinnig gut eigentlich Leute erreichen könnte, wo Mentaltraining in diesem Ausmaß, wie es im Sport vorzufinden ist, noch gar nicht vorhanden ist. Ne? Also ein Chirurg, der von der OP ist, steht höchstwahrscheinlich unter einem wahnsinnigen Erfolgsdruck oder Druck, das vernünftig hinzubekommen. Das Gleiche gilt für einen Studenten vor einem wichtigen Examen. Und ich glaube, dass da halt auch Möglichkeiten sind, das gut aufzubauen, genauso zu individuell zu gestalten. Es würde, da kann ich mir gut vorstellen, dass man dann in ein, zwei Jahren sagt, okay, im Sport haben wir jetzt das Ideale erreicht. Wir haben alle Daten, die wir brauchen. Wir werten es ideal aus. Vielleicht gehen wir noch mal in andere Bereiche rein. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, das in diesen Bereichen zu machen. Und sehe das auf jeden Fall so wie du, dass es über den Sport hinaus auf jeden Fall für jeden Menschen, glaube ich, eine Qualität und eine gute Sache ist, diese Sachen zu beherrschen.
Ja. Also wir sehen das ja auch im Bildungssystem. Auch hier verpasst das Bildungssystem mal wie bei so vielen Sachen ihre Chance. Mhm. Plötzlich steht das Abitur vor der Tür. Die Leute sind gar nicht in der Lage, plötzlich, oh scheiße, eine wichtige Klausur, oh warte. Dann gibt es noch diese Angstmacher der Lehrerschaft, die sagen, ja, so schaffst du das Abitur nicht und so weiter. Das macht einen mit einem natürlich auch irgendwas. Das ist das Gleiche, als wenn ich als Trainer sagen würde, ja, so schaffst du den Wettkampf überhaupt nicht. Also so wie du dich hier anstellst, also brauchst du gar hinzufahren. Nach dem Motto, das macht was mit einem. Und hier wünsche ich mir, dass das Bildungssystem endlich auch mal die Resilienz der Schüler stärken könnte durch, und das muss man auch klar sagen, durch Mentaltrainer, die in den Schulen vielleicht 12., 13. Klasse einmal in der Woche 45 Minuten etwas unterrichten. Und dann könnte man, und das meine ich ja damit, diese App nutzen, die heißt zwar Sport-Mental-App, aber wir lassen den Sport jetzt mal einfach streichen und wir machen jetzt Mental-App draus, weil ich plötzlich Abitur als Wettkampf vor mir habe oder eine wichtige Klausur, wie du gesagt hast, als Wettkampf oder ein Chirurg eine wichtige OP als Wettkampf vorhat. Also sprich, ich habe eine Art Prüfungssituation, wo ich das beweisen muss. Und ich glaube, dann wäre es ja top, wenn man da auch wechseln könnte und plötzlich durch geeignete Tools, wie du gesagt hast, Atemtechnik, wolltest du einfach nochmal wiederholen, Perspektivwechsel wäre für mich etwas, dass ich plötzlich mich von oben sehe als Vogel und sage, hey, wie ich das so vielleicht mich operiere oder wie ich das schreibe, dann Horrorszenarien sich auch mal ausmalen und gucken, wie ich dann reagiere. Das mache ich viel mit meinen Schülern, dass ich sage, okay, jetzt drehst du das Blatt um, du hast einen Blackout. Was machst du dann? Dass die darauf vorbereitet sind, wie du das auch kennst. Und so weiter, dass man dann vielleicht eine Atemtechnik, dass man Übersprungshandlungen bewusst einbaut, sagen, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Das ist ja so eine Übersprungshandlung, um überhaupt erstmal raus aus dem Alarm zu kommen. Und dass man dann solche Tools einfach nimmt, den Leuten das vorstellt, wie du vorhin auch gesagt hast, ganz am Anfang, so ein Werkzeugkasten. Und wenn dann einer für sich von 10 Werkzeugen, ich denke mir das aus, x Werkzeugen, eins für sich nimmt und das nimmt und ihm das hilft, dann ist ja schon alles richtig gemacht worden. Und dann ist er von den Stressoren sehr stark abgefedert, dass ihn das nicht aus der Bahn wirft. Und das, glaube ich, könnte ja auch in dieser Sport-Mental-App dann später ein Übergang sein zur Mental-App für andere Situationen.
Ja, hundertprozentig. Also würde ich wirklich so unterschreiben und dem so zustimmen. Ich glaube, dass das so auf jeden Fall.
Da wünsche ich mir wirklich vom Bildungssystem auch, dass man da mal jetzt sagt, okay, wir haben eine riesengroße Anforderung, hatten wir damals auch, als ich Abitur gemacht, klar. Aber es ist ja noch viel dazugekommen, diese gesamte Alarmbereitschaft, die man ja hat, wo man mit Handy und Insta und Facebook und was und TikTok, was die Jugendlichen alles haben und schon wieder hier uns scrollen und immer on sein. Mhm. Glaube ich, ganz wichtig, dass da die Resilienz ein ganz großes, wichtiges Produkt ist, was man in die Schulen einführen muss. Vielleicht auch für die Studenten. Ich meine, wir wissen, dass Medizinstudenten ein sehr hohes Risiko für Selbstmord haben. Das ist leider Gottes so. Und dass es unter Ärzteschaften sehr viel Alkoholismus gibt, weil die den Druck kaum noch aushalten. Und dass man, bevor man zu sowas greift und überhaupt zu so eine so ausufert, kann man ja sagen, ich kann mich da im Vorfeld vielleicht schon mal beschäftigen mit Mentaltraining und habe da ein Werkzeug, hey, das, wenn ich das mache, das hat mir geholfen. Und ich glaube,
ja,
das ist
total eine ganz
wichtige Sache. Ja, auch gesellschaftspolitisch. Ja,
also ich glaube, dass das bei allen Themen, die du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall einen riesen Mehrwert stiften könnte. Und das ist auch das, was ich ja vorhin schon einmal kurz angesprochen hatte mit: Wenn man eine Übung findet, die gut zu einem passt und die einem hilft und man hat vorher 20 ausprobiert, dann haben sich die anderen 19 auch gelohnt auf jeden Fall. Und ich glaube, dass diese eine...
Auf jeden Fall, super.
Und
super,
ich glaube, dass diese eine Übung halt wahnsinnig hilfreich sein kann, wenn das die Übung ist, die für einen richtig ist. Und das
definitiv
können ja auch jetzt dann nächste extreme Beispiele sein, die du gerade genannt hast mit den Studenten und mit den Ärzten, aber auch im Leistungssport ist es halt eben so, dass der dass Leistungssportler überrepräsentiert sind in verschiedenen Suchtpotenzialen und so weiter und so fort. Und es muss ja auch gar nicht immer so dieser Extremfall sein. Es reicht ja auch schon, wenn man sagt, okay, ich schlafe seit 3 Monaten schlecht, was kann ich machen, um besser einzuschlafen, um meinen Kopf vom Einschlafen runterzufahren. Es reicht ja schon, wenn es reicht, okay, wie kann ich meinen Tag vielleicht in der Mittagspause einmal brechen und runterfahren und reflektieren und mit mehr Motivation in den Rest des Tages gehen. Und ja, da sind, glaube ich, die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt an Situationen, wo man es einbauen kann. Und dann geht es halt eben darum, herauszufinden, wann brauche ich was. Mit welchem Tool kann ich es vielleicht gemeinsam machen, wenn ich es alleine nicht hinbekomme? Und ich glaube, da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten für ja jeden Menschen, glaube ich.
Wann komme ich auch mit den Tools nicht weiter, weil meine Urangst, weil mein Urvertrauen fehlt, weil mein Selbstbewusstsein nicht da ist, um dann zu sagen, okay, dann muss ich Arsch in der Hose haben, zu sagen, ich brauche externe Hilfe. Und das ist ganz wichtig in der heutigen Gesellschaft. Wir haben so viel Krankheitsfälle durch Depressionen. Wir haben ein riesengroßes volkswirtschaftliches Schaden. Ich sage es mal bewusst so provokativ, dadurch, dass Leute in ihrem Job ausfallen durch Depressionen, durch diese Art von Burnout, wie heute heißt es Burnout, früher ist Depression. Und ganz früher, wo ich aufgewachsen war, hier, guck mal, der hier, kennst du hier Herrn Schmidt, der riecht ja an einer Schüssel, der hört Stimmen. Und das ist ein Glück, hat sich das geändert. Und wenn wir da rangehen, und da finde ich auch eure Sync-App definitiv gut, weil sie, und das wollte ich halt rausarbeiten, den Transfer auch aufs tägliche Leben, nenne ich das mal, vom Sport her bekommen, glaube ich, dass wenn wir die Leute ernst nehmen, im Sinne von, du hast eine Depression, das ist richtig scheiße und jetzt tu mal was und jetzt hab mal Hintern in der Hose zu sagen, kein Stigma, was du am Anfang gesagt hast, das war mir ganz, war auch ein schönes Wort, einfach zu sagen, okay, ich habe da ein Problem, ich hole mir externe Hilfe, denn wenn ich jetzt einen Arm gebrochen habe, dann muss ich ja auch mal zum Krankenhaus sagen, hier können sie mal und dann nageln die das und machen eine OP und dann ist das wieder okay, hast einen Gips und alle fragen, was hast du? Und das sieht man in der Seele ja leider Gottes nicht. Insofern muss man da auch ehrlich sein und auch da resilient sein, zu sagen, Mensch, ich habe da ein Problem und ich gehe das einfach an mit einer Therapie, mit einem Therapeuten, mit einem Sportmentaltrainer. Es ist einfach völlig wild durch die Gegend, mit einem Sportpsychologen, mit einem Psychologen, wie auch immer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da die Gesellschaft sich ändert. Und ich glaube, deswegen finde ich das so toll, was ihr da gemacht habt, dass ihr über den Sport erstmal schon mal anfangt, dieses Thema in den Sport zu implementieren und über den Sport, wenn das so normal ist, fängt das auch vielleicht an, in die Gesellschaft sich zu implementieren. Und wenn das ist, dann ist das auch ganz normal, dass wir dazu stehen. Ich habe eine Depression, mir geht es einfach scheiße von der Seele und ich möchte jetzt was machen mit entweder mit wirklich einer App, wie du gesagt hast, ja gar kein Thema, das hilft mir vielleicht schon. Und wenn es gar nicht geht, mit einem entsprechenden Menschen, nenne ich das jetzt mal bewusst.
Genau, ja, hundertprozentig kann ich nur so unterschreiben und ich glaube auch, dass der wesentliche gesellschaftliche Weg dabei halt auch eben wäre, dann die entsprechenden Instrumente oder Hilfsangebote auch dann halt politisch zu schaffen. Ist ja immer noch ein riesiges Problem, beispielsweise in Deutschland in irgendeiner Form überhaupt Therapieplätze zu bekommen. Es ist immer noch ein riesiges Problem, dass man das in Teilen dann von der Krankenkasse bezahlt bekommen kann. Da gibt es, glaube ich, noch wahnsinnig viele Sachen, die einfach halt auch auf einer größeren Ebene deutlich besser werden können und es den entsprechenden Personen dann auch noch mehr erleichtert, dann die entsprechenden Angebote auch in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, definitiv, dass alles, was halt an präventiven Angeboten, sei es Apps, sei es was auch immer, ja, sei es absolut. Ein Videokurs, da absolut. Ist, hat auf jeden Fall, glaube ich, eine Bewandtnis, eben halt eben diese Basis zu schaffen, dass es immer leichter wird, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und sich mit diesen...
Und eine Existenzberechtigung.
Genau, ja. Das auch.
Definitiv. Und nicht einfach von politischer Seite zu sagen, wir werden die Stundensätze der Therapeuten einfach jetzt mal kürzen. Ja, es geht doch einfach gar nicht. Wir haben so viele psychische Probleme in der Gesellschaft und so viele Leute, die wirklich, wirklich, wirklich Probleme haben, was ich sehr, sehr ernst nehme, und zwar auch unter Jugendlichen, nur mal so. Da ist es aber schon relativ im Moment, die Generation, die ich unterrichte, sagen ganz klar, ich habe einen Therapeuten, habe ich keine Zeit, habe ich Therapie. Und das ist so normal. Und ich finde das toll. Und ich finde es in Ordnung zu sagen, ich stehe dazu, ich habe da ein Problem in meiner Seele, klemmt was oder was weiß ich. Und nicht umsonst wissen wir alle, dass die Corona-Geschichte auch was bei den Jugendlichen gemacht haben. Und deswegen finde ich das echt klasse, dass ihr euch so auf dem Weg gemacht habt. Das geht natürlich auch natürlich um Geld verdienen, es geht auch um Sport natürlich, aber ich glaube, das wollte ich halt rausarbeiten. Das geht auch um das tägliche Leben, weil das, was man in der Sync-App lernt, auch in das tägliche Leben, so finde ich, es mitnehmen kann. Mhm. Und wenn wir jetzt einfach als Abschlussfrage mal unseren Zuhörern, ich wollte schon Zuschauern sagen, es gibt ja nicht Zuhörern, eine Sache aus dem Gespräch mitnehmen sollten. Welche sollte das sein? Moritz, erzähl uns das mal. Was sollen die mitnehmen? Also ich will ja nicht jetzt hier unseren tollen Podcastler Hotel Matze, den ich ja sehr schätze, weil er tolle Gäste hat, der sagt immer, wenn ich das an der Berliner Plakatwand, was würdest du draufschreiben? Das will ich jetzt bewusst nicht, aber einfach so, was sollen die mitnehmen aus unserem Gespräch heute?
Ich glaube, dass der Start in Mentaltraining und sportpsychologisches Training deutlich leichter ist, als die meisten Sportler denken und es der Weg da rein ziemlich leicht ist und man damit schnell auch Sachen finden kann, die einem wahnsinnig gut tun und es vielleicht auch einen richtig guten Effekt einfach auf das eigene Wohlbefinden und auf die sportliche Leistung im besten Fall auch haben kann. Und das, glaube ich, der Weg dahin und die Reise dadurch, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß machen kann und einfach wahnsinnig unterstützend und vielversprechend, glaube ich, ist. Und ich glaube, dass in dem Bereich noch super viel auf uns wartet und in Zukunft es völlig normal sein wird, dass sportpsychologisches Training und Mentaltraining Teil von normalem Training ist.
Definitiv, was du sagst, und ich gehe da jetzt nochmal ein kleines Stück weiter. Ja, nicht nur immer, wir schielen ja alle auf die Leistung. Leistung heißt, in einer kurzen Zeit viel Kilometer machen oder eine schnelle Strecke, eine Strecke in einer entsprechend kurzen Zeit zu rennen. Marathon unter 2 Stunden ist dann ganz gut. Aber es geht ja um viel mehr, sondern es geht ja auch um die mentale Gesundheit, dass mir der Sport Spaß macht, auch im Nachwuchs, dass ich nicht Schäden habe später in der Seele, die mir dann auch aufreißen in einem späteren Alter, sondern dass ich gut begleitet werde, sowohl körperlich, dass ich da gute Entwicklung mache und nicht, das ist ja auch eine Überforderung, man kann sich körperlich auch sehr stark überfordern, gerade als Jugendliche im Leistungszentren, und dass man da aber auch die Seele, dass die mitwächst, und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass der Spaß erhalten bleibt.
Ja, total.
Und nicht nur Aufregung und alles ist scheiße und ich stehe so unter Druck, sondern natürlich kann das dann passieren, dass man im Wettkampf besser wird, aber Ziel ist es ja auch, die mentale Gesundheit zu stärken.
Definitiv, also das ist auch immer so die klassische Reihenfolge, also genauso rum, wie du es gerade sagst, nur ein glücklicher und ein Sportler, der mit sich selbst im Reinen ist und sich wohlfühlt, kann im besten Fall halt auch die beste Leistung bringen, und zumindest über einen langen Zeitraum. Man kann bestimmt vieles auch mal kurzfristig und mittelfristig überbrücken, geht dann aber meistens auf die Kosten der eigenen Gesundheit und der eigenen Psyche langfristig, und das will man ja auf jeden Fall verhindern und vermeiden. Und ich glaube, dass da eine regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Thema einfach dazugehört und wichtig ist.
Ja, liebe Leute, wir werden das verlinken, wo ihr auch die Sync-App findet. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach mal ausprobiert. Und ihr kauft ja nicht die Katze im Sack, sondern ihr könnt ja erstmal gucken, so die sogenannte kostenfreie Version, und dann sagen, hey, das macht mir so viel Bock. Aber ich denke mir, liebe Leute, 8,33 € hat Moritz ausgerechnet. Sorry, das sind, wenn ich jetzt mal überlege, hier kosten Kaffee 3,10 €, Becher Kaffee. Also es sind keine 3 Kaffees, wenn ich das richtig mache. Das wäre 9,30 €. Also ihr kriegt noch 1 € zurück. Also, sorry, 3 Kaffees tun nicht so gut wie 1 Monat Mental-App. Also ich habe selber ja auch ausprobiert, so ist es nicht. Also ihr wisst ja immer, das, was wir mit jemandem besprechen, benutzen wir auch selber. Und ich bin sehr überrascht, das muss ich noch dazu sagen, in welcher affenartigen Geschwindigkeit da neue Tools zu kommen und wie sich doch die App ändert. Also das ist schon sehr professionell, und ihr kriegt ja die ganzen Updates auch mit. Ist ja nicht so, ihr kauft heute Version und dann ist die 2027 so veraltet, sondern ihr kriegt ja immer stillschweigend die kleinen Updates mit, und die sind schon ganz schön cool. Ja, liebe Grüße nach Tokio, lieber Moritz, hat mir super viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, wir haben zwar einen Gesprächsleitfaden gehabt, aber irgendwie sind wir auch von weggegangen, und ich freue mich ganz doll irgendwie auch darüber, nochmal diese Sache rausgearbeitet zu haben. Sport, Mental-App, stimmt, lassen wir Sport in Klammern. Es ist auch eine Mental-App, die fürs tägliche Leben benutzt werden kann. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, also definitiv, es gibt da wahnsinnig viele Übungen, die, glaube ich, jeder für sich in irgendeiner Form zu gewissen Situationen mal einbauen kann, sei es mal ein autogenes Training ausprobiert haben oder eine sonstige Form von Atemübung. Und ich kann nur sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es viele Leute in eurer Community gibt, die viel Spaß mit der App haben werden. Falls es mal irgendwie jemand nutzen sollte, schreibt immer gerne direkt an die E-Mail-Adresse, die ihr dann auf der entsprechenden Seite finden solltet, oder fragt nach. Es gibt da sogar auch
in den Shownotes.
Shownotes verlinkt. Genau, und es gibt auch sogar in der App eine Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu machen, falls es dann noch irgendwie Fragen zur App gibt oder man einfach eine halbe Stunde Beratung zum Thema mentales Training, Sportpsychologie haben möchte. Und bin ganz gespannt darauf, wie das bei euch ankommt, und freue mich darauf, dass es hoffentlich möglichst viele von euch nutzen werden.
Genau, in dem Sinne, wir nutzen es auch in der Regionalliga von meinen Damen, die ich betreue, von St. Pauli, und wir hoffen, dass da auch noch mehr zukommen. Insofern vielen, vielen Dank, Moritz, hat mir super viel Spaß gemacht. In dem Sinne, denkt dran, ihr könnt noch so viel trainieren, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ihr könnt auch 10 Minuten weniger trainieren im Laufen. Ihr werdet dann, bleibt genauso gut im Laufen oder im Fahrradfahren. Aber wenn ihr dann noch statt den 10 Minuten in das Mentaltraining investiert mit Sync, ich glaube, dann seid ihr viel, viel besser, als wenn ihr noch eine Stunde drauflauft. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss, tschüss und eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss, tschüss.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.